In den letzten Wochen habe ich immer wieder Fragen bekommen zum Thema Umgang mit Jugendlichen in der LRS- und Dyskalkulie-Förderung. Was für Material nimmt man? Was ist anders? Wir können noch nicht bei Adam und Eva anfangen, wie man so schön sagt. Und genau dieses Thema habe ich mir heute rausgesucht, weil ich denke, das betrifft viele Lerntherapeuten unter euch und Lerntherapeutinnen, aber auch in der Ergotherapie und in der Logopädie wird die Frage auftauchen, genauso wie es wahrscheinlich Eltern betrifft und auch Förderpädagogen und Lehrkräfte, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich vielleicht in Klasse 7 oder 8 bin, das Kind aber vielleicht in der Mathematik oder in der Lesekompetenz irgendwo im Bereich Klasse 2 unterwegs ist? Was kann ich tun? Und genau darum geht es in dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du hier wieder eingeschaltet hast und wünsche dir viel Spaß oder uns beiden hier und hoffe, dass du ja auch am Ende vielleicht mal ein paar Kommentare da lässt, damit ich weiß, wie es dir gefallen hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LegaTalk, dein Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Ja, mein Name ist Petra Rodenberg, ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach und ich bin hier der Gastgeber von diesem Podcast, der nun auch schon über 2 Jahre online ist und wirklich jede zweite Woche erscheint. Genau, jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Wie ich es vorhin schon angekündigt habe, es geht darum, wie arbeiten wir eigentlich in der Lerntherapie oder im Legasthenie-Training oder Dyskalkulie-Training mit Jugendlichen. Ich kriege also wirklich, das ist komischerweise ganz geballt, die letzten 4 Wochen immer wieder Fragen zu diesem Thema. Und deswegen habe ich mich entschlossen, genau auch diese Folge jetzt aufzunehmen. Was sind denn eigentlich die besonderen Herausforderungen? Ich denke, wir müssen uns darüber klar sein, dass wir auch bei Jugendlichen eine ganz saubere Förderdiagnostik, Förderanalyse machen müssen, um zu wissen, wo steht denn dieses Kind? Wir sind einfach sehr häufig doch nochmal darauf, der ist ja schon in Klasse 6, der ist ja schon in Klasse 8, der ist ja schon in Klasse 9 und setzen einfach Dinge voraus und dann können wir nicht vernünftig starten. Also eine fundierte Förderanalyse, Lernstandsanalyse, ist auch bei älteren Schülern unerlässlich. Ich muss vielleicht nicht, ich mache mal ein Beispiel, im 10er-Bereich anfangen, wenn es um die Dyskalkulie geht, um herauszufinden, wo ein Kind steht. Ich kann mich da vielleicht eher ein Stückchen von oben nach unten runtertasten, wenn ich das vorsichtig mache, ohne den Jugendlichen zu frustrieren dabei. Auch im Leseverständnis muss ich nicht gleich anfangen, erstmal die Buchstaben zu überprüfen, sondern kann erstmal mich auf andere Dinge konzentrieren. Und wenn ich dann das Gefühl habe, da funktioniert was nicht, taste ich mich Stück für Stück runter, ohne dem jungen Menschen dann das Gefühl zu geben, du kannst ja irgendwie noch gar nichts. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig zu erklären, was wir tun, dass wir jetzt gemeinsam diesen Schritt finden oder diesen Punkt finden, was genau alles geht, was alles da ist und nicht das, was nicht da ist. Also weg auch von diesem Blick auf das Defizit, sehr gut hin auf das, was kann der junge Mensch an dieser Stelle schon. Und erst wenn wir das haben, wenn wir diesen Punkt gefunden haben, können wir vernünftig anfangen zu fördern. Und hier geht es ja jetzt auch nicht um die Förderanalyse, sondern darum, wie wir letztendlich anfangen zu fördern. Aber wie gesagt, es ist eine Voraussetzung, auch bei älteren Jugendlichen, dass wir wissen, wo derjenige steht. Und jetzt geht es aber um das Thema, viele Materialien sind zu ungeeignet, denn wir stellen dann vielleicht auf einmal fest, dass es tatsächlich noch Buchstaben gibt, die schlecht funktionieren oder dass auf der Ebene der Groß- und Kleinschreibung noch ganz viele Probleme sind, dass vielleicht das unser dekadisches System, also die Struktur des Zahlenraums nicht erfasst ist. Das ist bei ganz, ganz vielen auch Jugendlichen schon in der Klasse 8 oder 9 sogar noch der Fall. Und dann ist natürlich die große Frage, wie gehen wir damit um? Denn es gibt häufig kein Material, was da wirklich passend ist. Inhaltlich ist das Material oft sehr passend, weil wenn ich jemanden habe, der eben noch kein Verständnis für die Struktur des Zahlenraums hat, dann muss ich mir diese Struktur mit demjenigen erarbeiten. Wenn aber ich dann Material habe, was eben ja mit ganz vielen bunten Bildchen und mit irgendwelchen animierten Figuren ausgestattet ist, dann ist das schwer, dann fühlen sie die sich natürlich nicht ernst genommen. Eine ganz einfache Möglichkeit ist natürlich, wenn man selber Arbeitsblätter erstellt, die ja alles, was bunt ist, einfach mal runterzuschmeißen und das Ganze etwas erwachsener, sag ich mal, in Anführungsstrichen aussehen zu lassen. Wenn man mit fertigem Material arbeitet, kann man mal gucken, ob man bei den Kopien bestimmte Dinge einfach nicht mitkopieren kann durch Abdecken oder so, sodass das einfach auch schon mal ein anderes Aussehen bekommt. Und oder aber, wie gesagt, ich bin ja ein Fan davon, selber am Material zu arbeiten. Gerade immer in der Dyskalkulie ist es ja so, wenn wir uns den Zahlenraum erarbeiten, müssen wir meistens noch konkret mit den jungen Menschen auch arbeiten, um diesen Zahlenraum erstmal zu verstehen. Und dann können wir sehr gut auch eben mit Schachteln und mit Wendeplättchen arbeiten. Das ist eben, wir müssen dann vielleicht nicht mit Schleichtieren arbeiten und wir sollten vielleicht auch nicht mit Legosteinen anfangen, aber Wendeplättchen und ganz normale Schachteln, um eben ein Zehnerbündel darzustellen, sind absolut in Ordnung. Und vor allen Dingen, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, wenn, ja, wenn das Verständnis da ist, warum bestimmte Dinge gemacht werden. Das ist nochmal ein ganz, ganz großer Punkt. Da komme ich aber etwas später nochmal drauf. Und gerade bei LRS möchte ich auch noch mal ein paar Vorschläge machen, jetzt erstmal so ganz konkret. Wir müssen einfach uns vielleicht auch ein Stückchen davon lösen, dass wir vielleicht an bestimmtem Lesematerial arbeiten. Eine sehr gute Möglichkeit, mit Jugendlichen gerade beim Thema Lesen zu arbeiten. Wir wissen ja, dass diese Tandem-Leseverfahren gut geeignet sind. Und wenn man tatsächlich mal guckt, das Interesse an einem Buch hat gerade in dem Alter natürlich auch eine, wie soll ich sagen, einen gewissen Fokus. Das heißt, wenn ich ein Buch finde, was dem Jugendlichen zusagt und dass es vielleicht gleichzeitig als Buch und als Audiobuch gibt, in der gleichen Variante, das ist ganz wichtig, dann haben wir eine Möglichkeit, zum Beispiel auch viel Leseverfahren, die nicht viel Leseverfahren, Entschuldigung, sondern eine Art Tandem-Leseverfahren durchzuführen, wo der junge Mensch einfach selber auch für sich arbeiten kann. Das heißt, er kann hören und gleichzeitig lesen. Dann sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Wir können anschließend über einen Absatz, der vielleicht gemeinsam auch, also wir haben ihn gelesen, der Jugendliche hat ihn gelesen, wir können ihn auch im Förderunterricht natürlich mal gemeinsam lesen, in Form des Tandemlesens, können darüber sprechen, können aber dann auch gleichzeitig aus diesem Text, der ja jetzt gerade da interessant ist, über den, wo es, ich meine, das kann sein, es kann um was Berufliches gehen, es kann sein, es geht um Fußball, es geht um den Sport, es geht um die Musik, das, was denjenigen eben interessiert. Und ich kann aber gleichzeitig mir den Text angucken, das Kapitel, was wir bearbeitet haben, die Seite, die wir bearbeitet haben, und kann gucken, was versteckt sich denn jetzt an Wortmaterial darin, dass ich vielleicht extrahieren kann, dass ich mit diesen Wörtern arbeiten kann, dass ich dann diese Wörter, wenn ich sie bearbeitet habe, auch wieder in den Zusammenhang setze, also sie mir nochmal im Text, im Satz angucke, sodass ich von der Wortarbeit in die Satz- und Textarbeit gehe, dass ich das erstmal auf eine Struktur bringe und nicht nur anfange, mit einzelnen Wörtern zu arbeiten. Das ist eine ganz gute Möglichkeit bei Jugendlichen. Und gerade wenn es um das Thema Dyskalkulie geht, da müssen wir auch überlegen, inwiefern kann ein Taschenrechner gewinnbringend eingesetzt werden. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, wir brauchen nicht rechnen lernen. Wir nutzen immer den Taschenrechner. Das funktioniert nämlich überhaupt nicht, wenn wir nicht ein Grundverständnis vom Rechnen haben. Wir können aber versuchen, auf der konkreten Ebene erstmal ein Verständnis zum Beispiel für den Zahlenraum zu schaffen und können aber gucken, ob wir eben in bestimmten Ebenen auch mit einem Taschenrechner Entlastung schaffen können, wo wir einfach mal, wenn die Struktur des Zahlenraums verstanden ist, durchaus auch eben weggehen können vom Kopfrechnen, weil das für das Kind eben mit einer Rechenstörung oder für den Jugendlichen sowieso an vielen Stellen irgendwo nicht machbar sein wird. Und wir müssen auch gucken, wenn wir mit einem 16-Jährigen oder 17-Jährigen arbeiten, was können wir jetzt tun, um lebenspraktisch auch so zu unterstützen, dass er mit dem, so wie er da gerade steht, zurechtkommt und dass wir auf der einen Seite unterstützen und gucken, was können wir fördern, wo können wir etwas aufbauen, wo können wir etwas erreichen und wo können wir eben auch so unterstützen, dass es für den Alltag Sinn macht. Denn das dürfen wir ja nicht aus dem Auge verlieren, dass wenn Jugendliche in dem Alter vielleicht erst in die Förderung kommen, dass wir diese beiden Dinge auch im Gleichgewicht halten müssen. Und natürlich sind auch da altersnahe Themen, wenn ich jetzt zum Beispiel Textaufgaben sehe, natürlich gibt es oft Textaufgaben, auch gerade wenn ich dann im Bereich des Hauptschulabschlusses sehe, die sich dann mal mit auch Rabatten und sowas beschäftigen, aber sowas kann ich natürlich auch sehr schnell selber herausarbeiten, wenn ich mich mit irgendwelchen Plattformen wie Netflix oder mit Spotify oder wie diese Plattformen alle heißen, mit den Kosten, die zusammenkommen, mit dem Vergleich dazu vom Taschengeld, mit der Frage, kann ich mir das leisten oder nicht. Das sind alles Fragen, die ich natürlich dann auch mit Jugendlichen bearbeiten könnte. Und ich glaube, das ist wirklich zu gucken, auch bei der Dyskalkulie, gibt es Probleme mit der Zeitorganisation. Auch das kann natürlich für junge Menschen, die natürlich auch selbstständig sein wollen, die in der Pubertät anfangen, sich abzugrenzen. Und wenn die große Probleme haben, sich zu organisieren zeitlich, dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig, wenn da immer wieder einer reingrätscht. Also auch die Überlegung, wie kann ich an dieser Stelle unterstützen, sollte in der Lerntherapie vielleicht nicht zu kurz kommen. Und vielleicht auch eine Frage, die wir vielleicht gar nicht so weit wegschieben sollen, die auch ein motivationales Thema sein kann. Das ist die Frage nach dem Führerschein, je nachdem wie alt oder wie jung dieser Jugendliche ist. Aber bei einem 16- oder 17-Jährigen kann der 17, darf man ja heute sogar schon fahren, kann das Thema Führerschein durchaus im Raum stehen. Und da kann es vielleicht auch Probleme geben mit den Fragen. Da muss man gucken, gibt es die Möglichkeit, dass aufgrund einer Diagnostik Fragen vorgelesen werden oder kann ich im Bereich mit den Fragen des Führerscheins zum Beispiel auch ins Lesetraining gehen, indem man gemeinschaftlich Fragen liest, indem man guckt, was sind denn da eigentlich für Stolperfallen drin versteckt. Also auch das ist eine Möglichkeit, ganz nah am Alltag zu trainieren und wahrscheinlich auch mit einem Thema, was vielen Jugendlichen am Herzen liegt und wo sie auch eine gewisse Motivation aufbringen können. Natürlich kann es zum Beispiel bei einer Dyskalkulie auch sein, wenn ich totale Schwierigkeiten habe, Längen abzuschätzen, dass sich das auf das Thema Einparken auswirkt. Also von daher gesehen gibt es ganz viele relevante Themen auch in der Lerntherapie, die sich mit dem Thema Führerschein beschäftigen und die, glaube ich, auch sehr das Interesse der jungen Menschen wecken. Was ich aber auch glaube, ist neben dem ganzen Materialthema, was sich in meinen Augen doch lösen lässt, wenn wir mit dem jungen Menschen im Gespräch sind, wenn wir einen Gedanken haben, wenn wir wissen, wenn wir eine saubere Analyse haben, wo das Kind eigentlich oder der Jugendliche eigentlich steht, dass wir dann auch mit dem Material, wenn wir wissen, welche Fähigkeit wir erarbeiten wollen, dann wird es uns auch, glaube ich, nicht so schwer fallen, da Möglichkeiten zuzufinden. Ich habe ja einiges vorhin auch aufgezählt. Ich glaube aber auch, dass wir die Besonderheiten der Pubertät einfach nicht vergessen dürfen. Das heißt, die Jugendlichen befinden sich auch in einer Phase der Selbstfindung und möchten einfach ernst genommen werden und sie ich finde, in dieser Zeit ist es auch ganz, ganz wichtig, wenn ich mich selber finde, dass ich so eine Lernstörung nicht als Defizit und mich als defizitär betrachte, sondern dass ich es als Teil meiner Persönlichkeit annehme. Es gehört eben zu mir, Punkt. Und das ist weder schlecht noch gut, es ist einfach da. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, den die Lerntherapie an dieser Stelle natürlich auch bei Kindern leisten muss. Aber Jugendliche, die erst in der Pubertät zu uns kommen, die haben dann noch ein viel, viel größeres Problem. Und das kann natürlich dann auch schnell zu Widerständen führen, dass man einfach so viele Misserfolge schon gehabt hat, dass man da in so eine Schutzhaltung reingeht. Und darum ist es in meinen Augen sehr, sehr gut, wenn man in der Lerntherapie in der Lage ist, gerade und besonders in der Arbeit mit Jugendlichen, auch mit Kindern kann man das tun, ganz viele Elemente aus dem Coaching zu nutzen. Und ich möchte mich hier nochmal einmal kurz auf die Ziel- und Ressourcenarbeit einschießen, denn es ist klar, wir müssen Förderziele setzen. Dazu müssen wir, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich wiederhole es ja gerne, weil ich finde, es ist einfach ganz, ganz wichtig, wissen, wo derjenige, mit dem wir arbeiten, steht. Wir müssen eine saubere Analyse gemacht haben von dem, wo wir ausgehen können, von dem, was wir voraussetzen können, damit wir wissen, was wir haben, sag ich mal, um zu gucken, was ist denn drin, was ist da. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir natürlich in der Lerntherapie als Lerntherapeuten auch, was das nächste Ziel, was da gegangen werden kann. Das kann ich nicht wie im Coaching tatsächlich gemeinsam eruieren. Ich kann aber diesen jungen Menschen mitnehmen und ihm sehr klar machen, guck mal, das und das und das kannst du schon. Und das nächste Ziel, was wir ansteuern, ist das. Und das hat auch einen ganz, ganz klaren Grund. Nicht eben, weil ich das jetzt sage oder sonstiges, sondern weil es der nächste Schritt ist, sonst kommen wir an der Stelle nicht weiter. Also gerade im Bereich der Förderziele viele wirklich auf Augenhöhe agieren und denjenigen, den ich jetzt in der Förderung habe, mitnehmen. Das sollten wir bei Kindern sicherlich auch tun, aber bei Jugendlichen halte ich das noch für viel, viel sensibler, dass wir da nicht einfach einen Förderplan schreiben und sagen, so, das wird jetzt gemacht, sondern dass wir wirklich gucken, dass wir da gegenseitig uns ja auf Augenhöhe begegnen und auch erklären, was wir tun, warum wir das tun und dann uns gemeinsam für dieses Förderziel auf die Ressourcenarbeit machen, zu überlegen, okay, was brauche ich denn, um dieses Ziel zu erreichen? Welche Unterstützung brauche ich? Wie kann ich das organisieren? Was kann der Jugendliche alles selbsttätig machen? Wo braucht er vielleicht niemanden, der ihn unterstützt? Und wo kann er ganz viel auch seine Eigenständigkeit ausleben? Und wo sagt er, ich brauche Hilfe und ich weiß auch jemanden, der mir vielleicht helfen kann, weil ich die Organisation nicht hinkriege? Und das kann ganz oft sein, dass die Mutter oder die Mama oder der Papa das in der Zeit eben einfach nicht mehr sind. Da kann vielleicht ein Großelternteil helfen, da kann vielleicht ein älteres Geschwister helfen, da können vielleicht wir als Lerntherapeuten gemeinsam mit dem Jugendlichen herkommen und einen gemeinsamen Weg finden. Aber gerade das Thema Ressourcenarbeit wird an dieser Stelle sehr, sehr oft vernachlässigt und eine Ressource ist eben nicht nur das Material, was Jugendlichen gerecht gestaltet ist, sondern ganz viel mehr steckt dahinter, um auch das Thema Eigenständigkeit, Selbstständigkeit zu fördern, Eigenverantwortlichkeit, Organisation. Das kann ich aber alles nur tun, wenn ich weiß, was da ist und was ich noch brauche. Und das ist eben, wie gesagt, eine ganze Menge mehr als Arbeitsblätter. Ich denke auch, dass wir gemeinsam mit den Jugendlichen Strukturen schaffen sollten, Routinen schaffen sollten, die wir gemeinsam erarbeitet, geklärt haben und die wir auch gemeinsam committed haben und wo wir dann eben aber auch davon ausgehen können, dass sie von beiden Seiten eingehalten werden und auch Verantwortung für Teilbereiche abgeben und gucken, wo committet sich der Jugendliche und das dann aber auch einfordern. Natürlich können wir wir sollten natürlich die Eltern einbeziehen. Wir sollten aber auch von Anfang an Eltern klar machen, dass dass Jugendliche eine gewisse Eigenständigkeit brauchen, dass ein gewisses Vertrauen erforderlich ist und mit den Jugendlichen, die wir betreuen, eben auch klären, was wird im Elterngespräch geklärt und was nicht. Und wenn wir an unsere Grenzen kommen, weil vielleicht Commitments überhaupt nicht eingehalten werden und wir absehen können, dass das eben die Therapie in Gefahr bringt, überlegen auch gemeinsam, wie gehen wir da jetzt in das Gespräch, wo sind wir vielleicht mit den Ressourcen noch nicht gut aufgestellt. Denn wenn es nicht läuft, ist eben häufig der Punkt, dass die Ressourcenarbeit nicht sauber erledigt wurde. Und eben wirklich von Anfang an auch klären, was ist die Rolle der Eltern, was ist akzeptiert von jungen Menschen, den wir betreuen, was sagt er, ist für ihn ein No-Go und dann zu gucken, dass wir einen Konsens finden, an dem alle mitspielen, an dem alle am gleichen Strang ziehen. Und ich bin damit auch schon am Ende. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir hier mal ein paar Kommentare da lasst, wie eure Erfahrung ist, wie ihr mit Kindern an dieser Stelle umgeht, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, auf welche Schwierigkeiten ihr stoßt, wo ihr euch vielleicht noch mehr Unterstützung, Ideen oder Anregungen wünschen würdet. Und ich denke, ganz kurz zusammengefasst ist, wir brauchen bei der Förderung von Jugendlichen eine genauso sorgfältige Förderanalyse. Wir müssen halt nur gucken, dass wir die eben nicht defizitorientiert, sondern auf das, was schon da ist, einfach fokussieren. Wir sollten als Lerntherapeuten gut in der Lage sein, Coaching-Ansätze gerade aus der Ziel- und Ressourcenarbeit zu nutzen und natürlich in der Lage sein, mit Jugendlichen wirklich auf Augenhöhe zu kommunizieren, eine gute Beziehung aufbauen zu können. Die gute Beziehung ist auch in dem Alter noch die halbe Miete. Und es erfordert einfach in der Pubertät eine gewisse Empathie, Authentizität und auch ein sehr noch individuelleres Eingehen manchmal auf den Jugendlichen, als wenn wir mit jüngeren Kindern arbeiten. Und wenn dir der Podcast hier gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist oder ihn auch abonnierst. Und ansonsten sage ich Tschüss, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.